In Spuren alter Kulturen des Marburger Zentrums Antike Welt. Mein Co-Moderator heute ist Florian und ich bin Adrian. Wir beschäftigen uns heute mit dem alten Orient. Und unser Gast ist heute Nils Häsel. Herr Häsel ist hier an der Universität Professor für Altorientalistik und zugleich unter anderem auch der Direktor unseres Marburger Zentrums Antike Welt. Herzlich willkommen, Herr Häsel. Danke. Etwas zur Person. Nils Häsel hat vorderasiatische Archäologie, Assyrologie und Ägyptologie an den Universitäten Berlin und Heidelberg studiert, machte seinen Magister in Heidelberg 1994, promovierte dort mit der Arbeit »Die Hand der Götter«, die Bedeutung der Diagnostik für die babylonisch-assyrische Medizin und veröffentlichte 2009 ebenfalls in Heidelberg seine Habilitationsschrift »Die Opferschau in Assur – Studien zur Entwicklung und Serialisierung der Opferschau-Kompendien in Babylon und Assyrien«. Nach einem Umweg über die Universität Würzburg ist er seit 2017 Professor für Altorientalistik in Marburg. Seine Schwerpunkte umfassen neben der altorientalischen Divination auch Fragen zum Selbstverständnis mesopotamischer Gelehrter, zur babylonisch-assyrischen Medizin und der altorientalischen Dämonologie. Also nochmal, hallo.
Ja, hallo.
Ja, also erstmal vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Und man sieht ja in Ihrem Lebenslauf, dass Sie sich sehr früh schon dafür entschieden haben, den alten Orient zu studieren. Und darf ich mal fragen, wie sind Sie denn zu dem Thema gekommen?
Ja, das hat sich graduell entwickelt. Also ich schon als Schüler habe ich mich eben für Geschichte interessiert, für die Antike sehr schnell. Ich habe mit den Wikingern angefangen. Damals gab es so eine Buchreihe, die gibt es heute immer noch, die hieß Was ist was? Und da habe ich dann diese ganzen geschichtlichen Themen, die Wikinger, das alte Rom, das alte Griechenland, das alte Ägypten, die habe ich dann immer gelesen und auch mehrfach gelesen. Und irgendwann half mir das auch im Geschichtsunterricht und ich wurde da ziemlich gut. Und dann haben mich halt lange die Römer interessiert, dann ein bisschen die Griechen, dann das alte Ägypten. Und als ich dann im Abi war, wollte ich eigentlich Bibelarchäologie studieren. Hatte mich auch da schon in Tübingen für erkundigt und so. Und ja, und dann aber schließlich wurde mir klar, dass der alte Orient noch viel weiter zurückgeht. Ich wollte immer weiter zurück an die Anfänge. Und einen Anfang stellt nun der alte Orient dar, denn dort ist eben die Schrift erfunden worden und das erste Mal Schriftquellen vorhanden, sodass diese antiken Funde und Befunde auch ganz direkt zu uns sprechen. Und das war dann sozusagen der Ausgangspunkt. Und so habe ich mich eben für diese Fachgebiete eingeschrieben.
Also wenn ich jetzt den Alten Orient höre, dann stelle ich mir natürlich immer sofort erstmal die Perser vor und die Keilschrift. Aber das umfasst ja irgendwie mehr. Und was kann ich mir denn unter Altorientalistik genau vorstellen? Also welche Fachgebiete, also welche Bereiche gehören da alle dazu? Welche Völker werden da, schauen Sie sich an oder schaut man sie insgesamt an?
Ja, der Alte Orient umfasst im Grunde genommen die gesamten Zivilisationen des, ja, heute würde man sagen, Südwestasien-Bereichs, also vom vor allen Dingen der Irak, Syrien, Iran, Türkei, Libanon, Jordanien bis runter auf die arabische Halbinsel. Und Altorientalistik dabei spezialisiert sich eben auf eine bestimmte Schriftform, nämlich die Keilschrift, und ist praktisch, die könnte man auch Keilschriftkunde nennen. Wobei nicht alle Altorientalisten nur Keilschrifttexte lesen, sie lesen auch Texte in Alphabetschrift natürlich, die ja auch schon früh aufkamen. Man erforscht eben die Archäologie aus diesem Gebiet, wenn man vorderasiatische Archäologie studiert, und als Altorientalist eben die Schriftquellen. Und von daher ist das ein sehr weites Feld von eigentlich der kognitiven Revolution irgendwie 70.000 vor Christus über Göbekli Tepe und dieser frühen Urfa-Kultur vor 12.000 Jahren hin zu den großen Hochkulturen, frühen Hochkulturen im 5. und 4. Jahrtausend und dann die Schrifterfindung, dann die Sumerer im 3. Jahrtausend vor Christus und die Babylonier, Assyrer, Hethiter, Uatea, Elama, Hurita, Ugarita und so weiter und so weiter aus diesen Kulturen, die im 2. und 1. Jahrtausend vor Christus dann das Gebiet geprägt haben. Und das endet eigentlich, ja, so ein bisschen endet es 539 vor Christus mit dem Verlust der mesopotamischen Selbstständigkeit und dem Aufkommen der Perser und dann schlussendlich mit dem Kommen des Islam und den islamischen Eroberungen. Dann schließt sich die Islamwissenschaft sozusagen an uns an.
Okay, das ist ein riesiger Bereich, der da abgedeckt wird.
Ja, wir vertreten praktisch zusammen mit der Ägyptologie die erste Hälfte der Geschichte, wenn man Geschichte eben als so definiert, dass sie eben mit Schriftquellen zu tun hat. Schrift ist etwa um 3300 vor Christus aufgekommen. Erste Texte lesbar Anfang des 3. Jahrtausends, wo man was lesen kann. Und das geht bis um die Jahrtausendwende. Und das heißt, das ist sozusagen bis die erste Hälfte der Geschichte und alle anderen. die klassische Philologie, die alte Geschichte und alles, was danach kommt, Mittelalter, neue Geschichte und so weiter, ist die zweite Hälfte der Geschichte.
Wie viele Texte haben wir da? Wenn ich mir das so vorstelle mit Quellen, ich mache ja eigentlich alte Geschichte und wenn man sich die Griechen anschaut, man hat schon irgendwie viele Quellen, aber manchmal hat man weniger, als man denkt. Und wenn ich mir den alten Orient anschaue, denke ich immer, da haben wir gar nichts. Aber ich höre gerade raus, das stimmt gar nicht.
Wir haben unendlich viele Keilschrifttexte, weil diese Keilschrifttexte eben nicht auf Papyrus oder Pergament geschrieben sind, sondern das sind in Ton eingedrückte Zeichen. Und Ton ist extrem beständig, wenn er luftgetrocknet ist. Und besonders, wenn er gebrannt wird, dann ist er praktisch unzerstörbar. Diese Tafeln können zerbrechen, aber sie verschwinden nicht ganz. Wir müssen oft Tafeln zusammensetzen, ist oft ein interessantes Puzzlespiel. Macht doch viel Spaß, solche Zusammenschlüsse zu finden in Museen. Und wir haben also ein unglaublich reiches Potenzial. Man kann das gar nicht abschätzen, aber 500.000 bis 800.000 Keilschrifttexte werden wir schon haben. Wenn wir uns nur die Antike angucken, also bis etwa 500 nach Christus, aus welcher Sprache haben wir das meiste Textmaterial? Dann steht natürlich das Griechische über allem, das ist ganz klar. Aber wenn ich Sie jetzt raten lasse, was die zweitwichtigste Sprache ist, dann würden die meisten sagen Latein. Und das ist natürlich nicht richtig. Es ist natürlich logischerweise, wenn ich die Frage schon so stelle, die Akkadisch. Also in akkadischer Sprache haben wir mehr überliefert als in Latein. Das muss man sich klar machen. Wenn man natürlich das Mittelalter-Latein dazu nimmt, sieht es wieder anders aus, aber in der Antike selbst. Und auch im Sumerisch haben wir sehr, sehr viel und Hethitisch, das ist dann schon deutlich weniger. Aber in Akkadisch ist sehr viel überliefert worden.
Wenn wir jetzt schon bei den Texten sind oder vielleicht dann sogar schon beim Schreiben sind, welche Rolle spielt denn das Schreiben in dieser altorientalischen Welt? Sie haben schon gesagt, das ist ein sehr weiter Zeitraum, das heißt, da ist sicherlich eine große Entwicklung drin. Aber welche Schwerpunkte gibt es? Sind das eher Alltagstexte oder sind das religiöse Texte?
Beides. Also wir haben glücklicherweise von allem eine Menge Alltagstexte, wobei man natürlich fragen kann, was sind Alltagstexte, was sind religiöse Texte in Kulturen, die eigentlich gar nicht Religion kennen, sondern der Götterglaube ist ja in der Gesellschaft völlig verankert und lässt sich gar nicht in Staat und Religion trennen. Was wir haben, sind natürlich, wir unterscheiden eher Texte der Überlieferung, also Texte, die immer wieder abgeschrieben werden, die tradiert werden über Generationen. Das sind Mythen und Epen, wie das Gilgamesch-Epos oder das Weltschöpfungsepos. Oder auch wissenschaftliche Texte, divinatorische Texte, magische Texte, Hymnen und Gebete an die Götter, die immer wieder abgeschrieben worden sind. Und wir haben Texte des Alltags, die vielleicht nur einmal geschrieben worden sind, zum Beispiel notarielle Urkunden, Häuserverkauf, Sklavenkauf. Und natürlich unendlich, wirklich unendlich viele Wirtschaftstexte, also Texte, die die staatliche Verwaltung dokumentieren, von Ein- und Ausgaben und so fort, die auch nur einmal geschrieben worden sind. Und diese Unterscheidung machen wir zwischen Traditionstexten, also immer wieder abgeschrieben, und einmal für eine bestimmte Abrechnung etwas notiert als Gedächtnisstütze.
Genau, also man hört, Sie haben auch schon sehr viel mit so Texten gearbeitet. Und Sie haben ja alleine drei Bände über divinatorische Texte in einer Reihe namens Keilschriftstexte aus Assur literarischen Inhalts veröffentlicht. Und das ist ja eine kritische Edition assyrischer Texte. Wie läuft die Arbeit mit diesen Texten eigentlich ab? Also Sie finden eine Tafel. Und was sind dann die Herausforderungen, was sind die Überraschungen, denen Sie so begegnen, gerade bei diesen sehr speziellen Gattungen? Sie haben diese Tafel jetzt gefunden, die hat Ihnen jemand hingelegt. Wie gehen Sie jetzt vor?
Ja, das ist ganz interessant. Also wir haben in den frühen Grabungen seit den 1840er Jahren, als der Altorient wiederentdeckt wurde, unendlich viele Texte gefunden, die alle in verschiedenen Museen der Welt liegen und die lange noch nicht erschlossen sind. Und wir arbeiten praktisch heute noch das ab, was Generationen vor uns aus der Erde geholt haben. Diese Texte aus Assur, der großen assyrischen Hauptstadt, ersten assyrischen Hauptstadt, die sind bei Grabungen zwischen 1903 und 1914 der Deutschen Orientgesellschaft in Assur unter der Leitung von Walter André gefunden worden und sind teilweise nach Istanbul gelangt. Damals war Assur, also bis 1917, Teil des Osmanischen Reiches. Teilweise nach Berlin gekommen. Damals gab es sowas wie Fundteilung noch. Und diese Texte sind nie wirklich systematisch bearbeitet worden. Und nach der deutschen Wiedervereinigung wurde eben ein großes Assur-Projekt geplant in Berlin. Und da hat eben mein Kollege Stefan Maul damals in Heidelberg, bei dem ich damals war, die Traditionstexte, die Texte der Überlieferung zur Edition nach Heidelberg geholt, hat exzellente Fotos von diesen Tontafeln in Berlin anfertigen lassen. Und ich hatte also wunderbare Arbeitsmöglichkeiten und hatte perfekte Fotos von Texten auf dem Tisch und durfte diese edieren. Das klingt erstmal ganz toll, man liest das ganz schnell runter. So einfach ist es leider nicht. Natürlich man kann die Keilschrift mehr oder minder schnell lesen, aber die schwierigen Stellen zu entziffern, die Ränder, die abgebrochenen, die abgeriebenen Teile, das erfordert jahrelange Übung. Und natürlich auch den Zusammenhang herzustellen, Textzusammenschlüsse zu finden, den Text einzuordnen, zu übersetzen, zu kommentieren, das Ganze einzuordnen. Das dauert dann eben schon ein paar Jährchen, bis man so ein Buch fertig hat und dann so 70, 80 Texte in so einem Band zusammengestellt hat. Und es zeigt eben, dass alleine in diesem Fundort an die 300 divinatorische Texte gefunden wurden, die also dem Bereich der Vorzeichenkunde entstammen, Sammlungen von Vorzeichen, die zusammengestellt wurden. Aus verschiedenen Fundorten, manches älter aus dem 2. Jahrtausend, das in einer Bibliothek wohl im ersten Stock des Assur-Tempels aufbewahrt war und dann bei der Zerstörung der Stadt 614 vor Christus durch die Meder wohl heruntergefallen ist in den Hof. Aber auch Materialien zum Beispiel aus einem Haus eines bestimmten Beschwörers, so nennen wir diese Leute, die sich mit bestimmten Divinationsformen beschäftigt haben. Und in deren Privathaus gab es eben eine Bibliothek und auch Text aus dieser Bibliothek haben wir da ediert.
Sie haben ja gerade gesagt, was für eine Rolle diese Beschwörer im Alltag spielen. Und da komme ich ja gleich zum Punkt Dämonologie. Das kann man wieder auf der Webseite schön sehen. Und für mich klingt das immer noch was aus einem Fantasy-Roman oder aus alten Büchern wie Bartimäus, wo Zauberer sich um einen Kreis stellen und Dämonen beschwören. Das ist natürlich nicht, was im alten Assyrien gemacht worden ist. Aber also da stellt sich für mich schon die Frage, was haben denn diese Gelehrten da eigentlich gemacht, wenn sie beschworen haben, die Dämonen?
Ja, das ist eine gute Frage und die ist auch nicht einfach und schnell zu beantworten. Also man muss unterscheiden zwischen Beschwörung und Dämonen. Beschwörungen sind etwas anderes als das, was Dämonen tun. Dämonen sind erstmal Mittlerwesen, Zwischenwesen. Sie stehen irgendwie zwischen den Göttern und den Menschen. Sie sind vielleicht aus dem Götterpantheon verstoßene Wesen. Sie sind nicht wirklich unter den Göttern zu zählen, aber sie sind natürlich auch viel mächtiger als Menschen und sterblich und haben Kräfte. Wichtig ist in dem Zusammenhang, sich klarzumachen, dass es ja das Wort Dämon, wie wir es benutzen, kommt aus dem griechischen Daimon und bezeichnet erstmal so ein Zwischenwesen. Und in den frühen griechischen Texten ist es keineswegs nur negativ besetzt. Also die moderne Unterscheidung Engel und Dämonen ist eben modern. Engel eben aus der Bibel, aus dem Alten Testament vor allen Dingen und die Dämonen eben aus der griechischen Überlieferung, stark auch ein bisschen in den alttestamentlichen Texten. Aber das ist eine sekundäre Unterscheidung, also dass man das in Gut und Böse geteilt hat. Daimon heißt einmal erstmal nur ein mächtiges Wesen. Das kann durchaus auch positiv sein am Anfang. Und man kann sich auch gut denken, dass, sagen wir mal, die Griechen ihr Wort geprägt haben unter Einschluss von mesopotamischen Vorstellungen, von älteren Vorstellungen über solche Wesen. Und da gab es in Mesopotamien einige, zwei berühmte, die wir kennen mit Namen, die heißen Lamashtu und Pazuzu. Lamashtu ist eine Dämonin, eine Tochter des höchsten Himmelsgottes, die aufgrund ihrer bösen Taten verstoßen wurde, nun irgendwie am Rand der Zivilisation lebt und für die hohe Kindersterblichkeit verantwortlich gemacht wird. Also sie möchte gerne die Kinder säugen, um sie mit ihren vergifteten Muttermilch eben zu töten. Und davon lebt sie. Es ist ziemlich gefährlich, diese Dämonin. Und dann gibt es den Dämon Pazuzu, der im 8. Jahrhundert einfach auftaucht, wie aus dem Nichts, mit einer ganz klaren, ausgeprägten Ikonografie. Er ist sehr interessant, weil er der erste Dämon ist, dessen Kopf aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt ist. Also er hat menschliche Ohren, eine Hundeschnauze, er hat große, runde Augen, er hat Ziegenhörner. Er sieht auch, ja, heute in unserer Bilderwelt würde man ihn niedlich nennen, aber damals war er wirklich sehr gefährlich aus. Und vorher hatte man Dämonen, denen man einen Löwenkopf auf einen menschlichen Körper stellte oder sowas, aber nicht wirklich diese Idee eines zusammengesetzten Kopfes. Deswegen ist er auch ein paradigmatischer Dämon geworden. Er ist der Dämon in dem berühmten Hollywood-Horrorfilm Der Exorzist, der dort sozusagen verwendet wird und auch im Internet eine Berühmtheit. Er war so interessant übrigens für mich, dass ich meine Magisterarbeit über ihn geschrieben habe. Das habe ich dann später auch mal als Buch publiziert. Seitdem bin ich übrigens in Dämonologiekreisen ein bekannter Name und kriege auch immer mal wieder komische Anfragen. Aber dieser Dämon war eigentlich etwas Positives. Er war zwar kraftvoll und er konnte auch Zerstörung hervorrufen, auch Menschen schädigen, aber hauptsächlich konnte er die Lamashtu vertreiben. Er wurde also eingesetzt, Böses gegen Böses, ne? Das ist ja die Idee von Apotopaion, ne? Das Unheil abwehren, aber durch eigene Kraft, durch eigene Mächtigkeit, um etwas noch Böseres für die Menschen zu vertreiben. Und es ging eben immer darum, dass diese Mächte so einzusetzen, dass sie für die Menschen positiv sind. Also, und dafür war Pazuzu, könnte man insofern als guten Dämon, wenn das nicht ja, ein Widerspruch in sich wäre, aber bezeichnen, da er für die Menschen positive Kräfte hatte. Viele Frauen haben damals tatsächlich kleine so Köpfchen von Pazuzu aus Ton an Halsketten oder so getragen, um sich eben davor zu schützen von der Kindersterblichkeit, die von der Lamashtu ausging. Ja. Also da sehen wir, wie ambivalent schon sowas ist wie Dämonen. Ja. So, und jetzt kommen wir zur Beschwörung. Um Beschwörung im Alten Orient wirklich zu verstehen, muss man etwas vom mesopotamischen Weltbild verstehen. Und vor allen Dingen muss man verstehen, dass wir selbst es sind, die Probleme haben, diese alten Welten zu verstehen, weil wir in unserem modernen Denken gefangen sind. Und das eines der wichtigsten Aspekte hierbei ist, was uns völlig selbstverständlich ist, ist, dass Gott etwas außerhalb der Welt ist. Das ist eine biblische Vorstellung, die wir aus den alten testamentlichen Quellen und dann später auch weiteren Schriften kennen. Gott schafft die Welt außerhalb seiner selbst, etwas völlig anderes, durch das Wort oder er schafft es einfach. Es ist nicht sozusagen er selbst, sondern er ist außen und er schafft die Welt. Und in der Welt gibt es dann Kräfte, böse Dämonen zum Beispiel nach christlicher Überzeugung. Und die reine Gottesverehrung ist eben die Anbetung eines Wesens, das nicht in dieser Welt ist. Also übernatürlich ist unser Gott oder sind diese Mächte in unserer Überlieferung, das ist uns ganz natürlich. Man muss aber begreifen, dass das in vielen früheren Kulturen, vielen auch heute von den Anthropologen entdeckten Kulturen völlig anders sind. Da sind nämlich die übermenschlichen Wesen innerhalb der Welt, weltinnerlich und auch so im alten Mesopotamien. Man muss sich klar machen, dass für die Mesopotamien in einer Welt leben, die aus getöteten Urgöttern bestand. Also die anfänglichen Urgötter Tiamat und Apsu bilden praktisch die Süß- und Salzwasser. Die Griechen würden sagen die Archae, also die Urstoffe, aus denen alles gebildet wird. Und die sind sozusagen die Bewölbung des Himmels, der Erde. Also wir leben praktisch in geschlachteten, nach babylonisch-assyrischen Vorstellungen, in geschlachteten Urgöttern, die von den jüngeren Göttern getötet wurden, um die Welt, so wie die Babylonier sie kannten, zu erschaffen. Und wie haben sie diese Kämpfe geführt? Also mit welchen Kräften haben sie die Kämpfe geführt? Nun, die großen Götter, in dem Fall nach dem babylonischen Weltschöpfungsepos Enuma Elish, so heißt das, hat Marduk, der große Gott von Babylon, eben die Göttin Tiamat mit Beschwörungen bekämpft. Also er hat Beschwörungen gesprochen. Das war seine Macht und die haben dazu geführt, dass er sie schließlich besiegen konnte, um die Welt dann zu ordnen, die Menschen zu schaffen und die Götter zu versorgen. Beschwörungen sind also etwas, was in dieser Welt vorhanden ist. Das heißt, die Götter selbst benutzen Beschwörungen. Es ist die Sprache der Götter. Und diese Sprache der Götter zu kennen als Menschen, das ist die eigentliche Macht. Und wir finden in Beschwörungen des Alten Orients immer wieder Formulierungen, wie steht, die Beschwörung ist gar nicht meine. Sie ist die Beschwörung des Gottes Marduk oder der Göttin Gula oder so etwas. Sie sprachen es, ich wiederhole es nur. Und das ist genau die Idee. Nicht der Exorzist, der Beschwörer, hat irgendeine Macht in sich. Er ist irgendwie ein machtvolles Wesen, das aus sich selbst heraus Feuerbälle hervorbringen kann oder so etwas, sondern er hat das Wissen, das uranfängliche, uralte Wissen übermittelt bekommen und durch Wiederholung von machtvollen Sprachen und Beschwörungen, die Götter aber gesprochen haben, schafft er es, dies und jetzt etwas zu bewirken. Und dann ist es das Wirken der Götter, das von diesem kenntnisreichen Beschwörer eben vermittelt wird. Und damit kann er alles Mögliche bekämpfen, von Haarausfall bis sexuelle Impotenz, von Krankheit besiegen bis zu finanziellem Ruin beseitigen. Also alle möglichen Probleme der Menschen kann man auf diese Art und Weise durch Beschwörungen, wie soll man sagen, ja, heilen, bekämpfen, abwenden. Die Beschwörer verstehen sich auch so. Sie sagen, ich bin der Mann Marduks. Ich bin sozusagen der Bote dieser großen Götter. Ich bin nicht aus mir selbst herauskräftig, sondern ich schaffe es nur, deren Kenntnis sozusagen weiterzuleiten. Also wenn man das jetzt, sagen wir mal, rollenspieltechnisch anfangen würde, so mit Rollen, ist das also auf keinen Fall Essenzmagie. Die gibt es nämlich gar nicht, sondern es ist alles Leitmagie. Ne? Man leitet die Kraft der Götter, um etwas Gutes zu bewirken.
Also hätte auch einfach jeder ein Beschwörer werden können?
Oh, auf keinen Fall. Ganz und gar nicht. Also das geht nicht, sondern das kann, wie in diesen Kulturen überhaupt immer, Nur der Sohn eines Beschwörers wird Beschwörer. So wie auch bei uns noch bis in die frühe Neuzeit herein man eigentlich nur den Beruf des Vaters erlernte. Der Vater war Tischler, so wurde man eben auch Tischler. Und nur aus einer großen, reinen Familie kommend, die seit Generationen Beschwörer gestellt hatte, erlaubte einem auch Beschwörer zu werden. In ganz seltenen Fällen, wenn zum Beispiel ein Beschwörer kinderlos blieb, dann konnte er auch mal ein Kind adoptieren und dann konnte man sozusagen auch als Adoptionskind das werden. Auch nicht jeder Sohn eines Beschwörers wurde Beschwörer, sondern oft nur der Lieblingssohn oder der intelligenteste. Also es sind nicht bei 5 Söhnen wurden das nicht alle, sondern vielleicht nur einer oder zwei. Und das war sozusagen also Kenntnisse, die nur bestimmten Personen weitergegeben wurden. Es gibt einen interessanten Text aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Da kauft ein Assyrer nach dem berühmten Babylonienfeldzug einen babylonischen Gelehrten auf dem Sklavenmarkt. Kauft den und setzt den hin und sagt, bring meinem Sohn all diese Kenntnisse bei. Der wird denunziert und vor den König gebracht und streng bestraft, weil so etwas darf man nicht tun. Dieser Mann war Goldschmied, ein angesehener Beruf. Aber sein Sohn durfte deswegen nicht einfach Beschwörer werden. Er musste dann eben auch Goldschmied werden oder etwas anderes. Aber wenn man nicht aus der richtigen Familie kam, keine Chance, das zu werden.
Inwiefern hängt das vielleicht auch mit den herrschenden Klassen zusammen?
Ganz eng, ganz eng. Der ideale Klient dieser Beschwörer ist natürlich der König. Also das ist ganz klar. Das ist Herrschaftswissen, es ist Wissen, das dazu dient, den Staat zu stabilisieren und das Königtum zu erhalten, dem Feind zu schaden. Also es dient von Anfang an ganz klar dem Erhalt des Status quo, dem Gutergehen des Staates und auch der herrschenden Familie natürlich. Und von da geht es dann sozusagen herunter in die Gesellschaft, erstmal in die Klasse der Hofbeamten und so weiter, immer tiefer die Klasse der Gelehrten. Und dann irgendwann gibt es wahrscheinlich auch, sagen wir mal, einfachere Beschwörer, die die Sorgen und Nöte der einfachen Bevölkerung sich deren angenommen haben und auf einfache Art und Weise wirkmächtig geworden sind. Also wir wissen zum Beispiel, dass man bestimmte Divinationstechniken, je nachdem wie viel Geld man hatte, unterschiedlich ausführen konnte. Also zum Beispiel der König musste natürlich Lämmer und Schafe aus seinen reichen Herden geben, aber ein Opferschauer konnte zum Beispiel sehr gut Zedernholz geben, wertvolles Haus, das verbrannt wurde, um aus dem raufsteigenden Rauch abzulesen, was die Götter denken. Aber eine arme Frau konnte auch nur etwas Öl oder etwas Mehl hergeben und dann wurde eben aus diesen Opfermaterien die Zukunft rausgelesen. Es gab also sozusagen Divinationsmöglichkeiten für jede Geldbörse.
Genau, ich habe mal eine Frage, also sozusagen, wie kommen Sie eigentlich zu den Erkenntnissen? Also ich meine, klar, Sie haben die Texte da irgendwo, aber ich weiß, Sie haben so einen Text mitgebracht, wo ein Ritual beschrieben wird.
Ja.
Wollen Sie den vielleicht mal vorlesen, damit man so mal hören kann, was muss ich mir darunter vorstellen unter diesen Texten?
Ich muss den so ad hoc übersetzen hier. Ich habe hier ein Ritual, eine Beschwörung und ein Ritual mitgebracht auf einer kleinen Tontafel, die aus Assur kommt. Diese Tontafel ist seit vielen Jahren publiziert worden von Erich Ebeling, der das schon in den 1920ern publiziert hat. Und also für die Fachleute, das ist KHR 230. Diese Tafel, die ist nie wirklich richtig gut bearbeitet worden, weil sie nämlich ein bisschen kaputt ist. Da ist auf der Vorderseite so eine richtig schöne Macke drin und da ist der Text eben nicht erhalten. Und auch auf der Rückseite, obwohl besser erhalten, doch so ein bisschen abgerieben. Das Ritual konnte man lange nicht verstehen. Und ich habe wirklich 10 Jahre an diesem Text gearbeitet. Nicht durchgängig, aber immer wieder, bis ich auch wirklich die letzte Zeile verstanden hatte und ich den jetzt publizieren konnte. Und das ist ein ganz interessanter Text. Ich werde den dann gleich einordnen. Ich fange mal an. Also er fängt an mit Beschwörung. Das ist als Erstes. Es wird gesagt, jetzt folgt eine Beschwörung. Dann lesen wir, was ist auf ihn gefallen und hat seinen Geist verwirrt? Hat seine Hacken so anschwellen lassen, dass er nicht mehr rumlaufen kann? Dass Brot in seinem Magen sich nicht mehr setzt und dann bricht schon die Lücke ein. Dann lesen wir nur noch von einem Bett. Und dann geht es auf einmal zu Marduk, dein Herr. Und das sehen wir, also es ist auf jeden Fall schon das Übel angesprochen. Der Bote des großen Helden bin ich vielleicht abzuwarten. Ich habe dies wiederholt, vielleicht eine Beschwörung oder etwas, um dich zu binden. Ich habe Figurinen, also kleine Darstellungen von dir gemacht, sodass ich dich in das Land ohne Wiederkehr schicken kann, also die Unterwelt. So sicher wie ein Leichnam nicht wieder lebendig wird und ein totgeborenes Kind nicht die Milch seiner Mutter trinken wird. So übergebe ich dich den 7 großen Torhütern der Ereshkigal. Ereshkigal ist die Göttin der Unterwelt. Jegliches Übel soll ihm, jetzt wahrscheinlich der Patient gemeint, nicht begegnen. Er ist einer, der zu Ninurta gehört, dem großen Kriegsgott. Dein Herr, Ninurta ist also der Herr dieses Übels, damit endet diese Beschwörung. Wir wissen also nicht genau, was das Leiden ist. Es muss damit zu tun haben, dass der Kopf ist ein bisschen verwirrt, er kann nicht mehr laufen, hat Magenprobleme, also ist überhaupt problematisch. Und die Beschwörung spricht ihn an und sagt gleich, ich, also spricht in der ersten Person, also wahrscheinlich der Beschwörer, ich mache Figuren von dir, ich binde dich, ich schicke dich in die Unterwelt, ich übergebe dich den 7 Pförtnern der Unterwelt. Du bist ja nicht mehr da, du hast keine Macht. Und meine Hilfe ist Marduk, der große Heilsgott, und Ninurta, der Kriegsgott, der mächtige Krieger. Und die garantieren sozusagen, dass ich die Möglichkeit habe, dieses Übel zu binden und die Person, den Patienten, dem es so schlecht geht, zu heilen. So, dann lesen wir in der nächsten Zeile. Das ist die Wortwahl einer Beschwörung, die man anwendet, wenn der Maschmaschu, das ist ein Wort für Beschwörer, zum Haus des Kranken geht. Ja, also das ist also im Kontext von: Ein Kranker ist so krank, er kann nicht mehr laufen, er kann niemanden mehr aufsuchen. Der Beschwörer muss also zu ihm gehen, es muss ein Hausbesuch eines Arztes. Der Arzt muss kommen, um ihm zu helfen. So, dann geht's weiter. Dann kommt ein Ritual danach und das ist interessant. Da lesen wir also: kleine Figuren von Marduk und Ninurta, diesen beiden Göttern, aus Wachs machst du. Du lässt sie in ihren erhobenen Händen eiserne Dolche tragen. Der Maschmaschu führt ein Mundwaschungsritual an ihnen durch. Ein Mundwaschungsritual dient dazu, die Figuren zu lebendig zu machen. Das heißt, so möglich, dass die Götter auch in ihren Platz nehmen können. Ihre Münder wäschst du, Tragaltärchen stellst du vor ihnen hin, du stellst Mirsu-Süßigkeiten aus Sirup und Butterschmalz gemacht vor ihnen auf. Du stellst eine Libationskanne hin, du machst ein Opfer, geröstetes Fleisch und Fett stellst du da. Das riecht natürlich, frisches Fleisch, gut gebraten, direkt vom Grill.
Hätte ich auch direkt gesund.
Das lockt die Götter an. Du schüttest eine Opfergabe aus Bier und Wein aus für die Götter und dann fällst du nieder und du rezitierst diese Beschwörung, die wir vorhin gehört haben, 3-mal vor ihnen. Du trittst zurück und bevor das Reinigungsritual beginnt, rezitierst du die Beschwörung 3-mal über den Patienten und dann erst führst du das Reinigungsritual durch. Dann nimmst du diese Figurinen und die Figurine von Marduk stellst du an das Kopfende des Bettes, die Figurine von Ninurta an das Fußende des Bettes. Am ersten Tag rezitierst du diese Beschwörung 3-mal vor diesen Figurinen. Üblicherweise stellst du einen Weihrauchständer hin und verbrennst darauf Wacholder. Du machst wieder eine Bierlibation. Und bis er gesund wird, machst du das und hörst nicht auf, das zu tun. Und jetzt wird es interessant, weil noch in diesem Ritual selbst geht es weiter. Es sagt darum etwas ganz Interessantes. Es sagt, das ist ein erprobtes Ritual. Es ist herausgeschrieben von dem Wortlaut einer Tafel des Lizi Ananur Marduk. Ritual Ende. Also im Ritual wird gesagt, es ist ein besonderes Ritual, das man schon erprobt hat. Und es geht zurück auf eine Tafel, die von einem gewissen, wir wissen nicht, wer das ist, Lizi Ananur Marduk, geschrieben wurde. Ich habe, wie gesagt, 10 Jahre gebraucht, um diesen Namen zu lesen, weil man erwartet dort alles, aber keinen Personennamen. Ja, und das ist alles sehr abgerieben, aber sehr, sehr interessant. Dann kommt wieder ein Strich, der uns sagt, jetzt beginnt was Neues auf der Tafel, ich bin bald durch. Und dann wird gesagt, das ist ein Geheimnis der Kunst des Beschwörers. Der Kenntnisreiche soll es dem Kenntnisreichen zeigen, der nichts weiß, soll es aber nicht erfahren. Was deinen Sohn betrifft, den du liebst, lass ihn bei Asaluchi, und das ist ein anderer Name von Marduk, und Ninurta schwören und nur dann offenbarst du ihm dieses Ritual. Und hier haben wir genau diese Sache, der Beschwörer gibt es nicht an jeden weiter, sondern nur an den Sohn, den er liebt, der vorher schwören muss. dass er natürlich das versteht und für sich behält. Also ein Geheimnisvermerk hier tatsächlich. Der Nichtwissende soll das nicht kennen, nur der Wissende soll es dem Wissenden weitergeben. Und dann kommt ein Kolophon, ein Nachtext, ein Paratext, der uns etwas über diese Tafel sagt. Und da steht, das ist ein Original von Babylon, geschrieben und geprüft. Es ist eine Tafel von Kitzeashur, dem Beschwörer, dem Sohn des Nabubesun, dem Beschwörer des Aschur-Tempels, dem Sohn des Babashumoebni, des Sabadabu-Priesters, des Eshara. Und Eshara ist der Assur-Tempel in Assur. Also das ist diese Tafel, oder das wird gerade publiziert, dieser Text, und es ist ein sehr interessantes Ritual.
Wie nähere ich mich so einem Ritual? Stellen Sie das dann auch mal nach? Oder?
Nein, nachstellen tun wir das nicht. Einerseits sind das rituale Elemente, die wir auch in anderen Ritualen kennen, aber so speziell wie hier ist es ganz selten. Es ist auch keine Traditionstafel, es gibt nur diese eine Tafel. Sie kennen das sonst nicht von diesem Schreiber Kitzeashur, dessen Haus Walter André in Assur 1908 gefunden hat und ausgegraben hat. Da kommt die eben her, diese Tafel. Und wir sehen am Anfang die Beschwörung. Das ist ihm gesagt, das ist die Beschwörung, wenn du zum Haus des Kranken gehst. Und dann kommt das Ritual mit diesen Figurinen. Und am Ende kommt eben der Geheimnisvermerk und ein Kolophon, der eben etwas über den Text sagt. Ja, also wir sehen eine Beschwörung. Jemand ist krank, er leidet, er hat Probleme heftiger Art. Also er ist nicht mehr so richtig bei Verstand, da ist nicht klar im Kopf. Er kann nicht laufen, er hat Probleme, dass er das Essen nicht behält. Und schon in der Beschwörung, das ist sehr selten, wird der Gegner attackiert. Das ist besonders, denn wir haben noch einen anderen Text, auch aus diesem Haus des Beschwörungspriesters, der auch sagt, es ist ein Ritual, wenn der Beschwörer zum Haus des Kranken geht. Das ist auch viel besser bekannt. Das ist auch, gibt es auch Duplikate aus anderen Orten wie Nineveh oder Kairo. Und da geht es darum, dass sich der Beschwörer schützt vor Ansteckung, wenn er zum Haus des Kranken geht. Also er geht ja in einen kontaminierten Bereich, wo etwas Übles herrscht. Und das könnte ihn ja auch theoretisch anstecken. Wir kennen ja auch das Konzept der Ansteckung. Wenn ein Arzt zu einem Kranken geht, kann er sich theoretisch anstecken. Er muss gut darauf achten, dass er sich nicht ansteckt. Und das stellt dieses andere Beschwörung sicher. Die ist sehr passiv, da wird das gar nicht groß beschrieben, was da das Problem ist. Es geht stark darum, dass man sich schützt. Hier geht es darum, einen mächtigen Auftritt zu haben. Man kann das sich richtig vorstellen. Der Beschwörer kommt und sagt, du nicht, dich bringe ich hier in die Unterwelt. Du wirst diesem Mann nicht etwas zu Leide antun. Es ist also der kraftvolle Auftritt des Arztes, der in den Raum kommt, in das Haus kommt und sagt, Ruhe, Leute, alles wird gut, ich bin da, ich habe die Kraft, ich kann das Böse in die Unterwelt schicken. Ganz mächtiger Auftritt. Und das wird unterstützt durch das Ritual, indem er so kriegerische Figürchen herstellt, mit eisernen Dolchen in den Händen, die das Böse sozusagen töten können, die er dann belebt durch ein Mundwaschungsritual, den er opfert, ja, sodass er glaubt, dass Marduk und Ninhota, oder die Annahme ist, dass Marduk und Ninhota präsent sind, die kommen dann und helfen bei der Heilung des Patienten. Und es wird ein elaboriertes Ritual gemacht mit Geschenken. Es gibt Bier-Weinopfer, es gibt Räucheraltare, die Luft wird verändert. Wir wissen aus anderen großen Ritualen, wie solche Rituale über die ganze Nacht stattfinden und praktisch den Patienten in eine andere Zeit, eine uranfängliche Zeit bringen, wo die Götter ihn heilen und erst am Morgen kommt er dann in die Jetztzeit zurück. Also es wird ein riesen, Placebo-Effekt kreiert, um die Heilung zu unterstützen und dem Patienten das Gefühl zu geben, meine Sorgen und Nöte werden adressiert. Das, was mich hier krank macht, ist wirklich angesprochen und weggeschickt worden. Und man kann sich schon vorstellen, dass so ein Patient dann auch tatsächlich sehr positiv in die Zukunft geguckt hat danach, weil er wusste, meine Probleme sind hier jetzt in guten Händen. Die Götter haben sich meiner Probleme angenommen. Ich habe einen fachkundigen Menschen, der mit den Göttern, der weiß, wie die Götter funktionieren, ticken, wie man sie sozusagen für einen selbst nutzbar machen kann. Und dann sagt man in der Beschwörung noch, das ist ein Ritual, das auf einen Mann zurückgeht, von dem wir nichts wissen, aber der Name zum Beispiel könnte gut nicht eben aus dem 7. Jahrhundert wie dieses Ritual sein vor Christus, sondern aus dem 12. oder 13. Jahrhundert vor Christus, das ist ein mittelbabylonischer Name, Lizi Ananur Marduk. Das heißt übrigens so raus, geh heraus zum Licht des Marduk. Und da auch da wieder Marduk in seiner Rolle als Erlösungsgott, als Heilgott angesprochen. Dann ist das so nochmal gekennzeichnet als etwas Besonderes. Das soll man nicht jedem geben, dieses Wissen. Das ist ein wichtiges Ritual, das nur der Kenntnisreiche kennt. Also wir sehen einen sehr machtvollen Auftritt mit Kriegergottheiten, mit mächtigen Gottheiten, die das Böse auch besiegen können. Das dazu dient wirklich, den Patienten in eine Welt zu versetzen, in der er das Gefühl hat, seine Krankheit oder der Grund für seine Erkrankung ist gelöst. Dieser Grund ist ja immer irgendeine Versündigung gegen die Götter. Man wird ja nicht per se krank, sondern dazu muss man den Schutz der Götter verlieren, was irgendeine Übertretung gewesen ist. Vielleicht weiß man gar nicht, was man gemacht hat. Aber ihm wird sozusagen Hilfe angeboten und das ist ein sehr kraftvoller Auftritt des Beschwörers, mit dem er dann sozusagen den Patienten hier jetzt heilt.
Muss ich mir dann die Beschwörer wie Mediziner vorstellen oder gibt es da einen Unterschied zum Arzt? Gab es beides?
Gute Frage, das ist eine große Diskussion bei uns. Es gibt zwei Menschen, die die Heilung eines Menschen bewirken. Das ist einmal der Asu und das andere ist der Arshipu oder auch Mashmashu. Die beiden, der einen übersetzen wir mit Arzt und der andere mit Beschwörer. Nur sind das Konnotationen im Modernen, dass der Arzt eben rational ist und der Beschwörer eben nicht, also aus unserer Sicht irrationale Sachen macht, wie zum Beispiel Beschwörungen, die wir für falsch halten. Aber das ist natürlich die moderne Sichtweise. Die antike Sichtweise ist eine andere. Der Arzt ist eher so der Fachmann zum Zusammenmixen von heilkräftigen Mitteln, Salben, Pillen, Tampons, Zäpfchen, alles Mögliche kann der herstellen. Wahrscheinlich auch Knochenbrüche heilen und sowas. Während der Beschwörer so ein bisschen mehr so den religiösen Aspekt hat. Also sich fragt, warum ist die Person krank? Was ist falsch in seinem Umfeld? Warum konnte der überhaupt krank werden? Wieso ist der nicht im Schutz seines Gottes und seiner Göttin? Und was ist da passiert? Also der ist so ein bisschen so, sagen wir mal, für diesen emotionalen Hintergrund. Und jeder, der heute mal schwer krank wird in unserer Gesellschaft, weiß, dass unsere moderne Medizin nur diesen ersten Aspekt behandelt. Also diese berühmte Frage, was machen wir jetzt, damit irgendwelche Symptome weggehen oder irgendwas gelöst wird. Aber dieser andere Aspekt, warum sind wir eigentlich krank? Was ist eigentlich an unserem Leben irgendwie falsch gelaufen? Das ist etwas, was moderne Medizin praktisch nicht oder kaum adressiert. Weswegen in vielen Kulturen in Afrika, aber auch zum Beispiel in der Türkei, es dafür spezielle Menschen gibt, die spezielle Schulungen und Kräfte haben, um so etwas zu behandeln, was denn eigentlich das Problem ist mit einem. Ist das so ein bisschen klar, wie das ist? Und das ist übrigens ganz häufig in vielen Kulturen, auch in modernen erforschten, von den Anthropologen erforschten Ethnien, finden wir oft, dass nicht nur eine Person als Heiler fungiert, sondern oft zwei Personen mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
Es klingt wie die alte Trennung zwischen Seelsorger und Mediziner so ein wenig, die wir
im Mittelalter stark hatten. Im gewissen Sinne ja, wobei natürlich der Arzt auch Beschwörungen verwendet. Zum Beispiel werden eine hergestellte Medizin nicht einfach so appliziert, sondern sie muss durch Beschwörungen erst bekräftigt werden. Und vor allen Dingen müssen wir uns klar machen, dass unsere Unterteilung in rational und irrational völlig fehl am Platz ist, weil das führt uns zu nichts. Ich will ein Beispiel geben. Also zum Beispiel bei der Herstellung eines Trankes löst man Substanzen, die man aus Pflanzen gewinnt, durch Zerkleinern der Pflanzen, in einer Trägerflüssigkeit auf. Das kann Wasser sein, Bier, Wein. Und dann sagen die Texte, da stellst du jetzt, dass man da reingeschmissen hat, die Nacht über unter die Sterne. Und am Morgen seiht man das durch, holt die Pflanzenreste auf und den Trank trinkt der Patient und er wird gesund. So, das kann man natürlich sagen, ist eine reine Zeitangabe. Über Nacht soll das abkühlen, soll ein bisschen die Kräfte sammeln. Der moderne Mediziner sagt, ja, ist klar, da ist eine Mazeration. Die Wirkstoffe in den Pflanzen müssen ja erstmal in die Flüssigkeit übergehen. Das muss mazerieren, damit überhaupt die Wirksamkeit in der Flüssigkeit ist. Ja, der Babylonier glaubte aber, dass die Sterne diese Wirksamkeit hervorrufen. Und erst unter den Sternen, unter besonderen Sternen, oft wird der Stern der Heilgöttin Gula genannt, das ist Vega in der Leier heute, also ein besonderer Stern, der im Sommer sehr präsent ist, dass der das tut. Aus unserer Sicht ein irrationaler Glaube, der aber ganz rational etwas sozusagen bewirkt. Ja? Und da sind diese Grenzen fließend. Wir sollten mit der Herangehensweise, ob etwas irrational oder rational ist, sollten wir gar nicht vorangehen. Es ist ein ganzheitliches Heilsystem, das, sollten wir mal sagen, über 2.500 Jahre funktioniert hat.
Jetzt, wo Sie den langen Zeitraum nochmal ansprechen, wir haben ja von Keilschrifttexten gesprochen. Das ist ja die Schrift. In welchen Sprachen ist das dann tatsächlich dann überliefert?
Ja, wie geht man da das ist eine gute Frage. Also das große Problem, das wir haben, ist, dass wir immer noch nicht hundertprozentig wissen, wer die Schrift eigentlich erfunden hat. Wir nehmen natürlich an, das waren die Sumerer. Aber die erste Schrift ist eine reine Piktogrammschrift. Das heißt, Sie können die Zeichen, zum Beispiel drei Striche für die drei, das Zeichen für Schaf, und das Zeichen für Tempel und die Zeichen für die Göttin Inanna. Das können Sie jetzt auf Deutsch lesen, drei Schafe für den Tempel von Inanna. Sie können aber auch auf Englisch sagen, three sheep for the temple of Inanna. Oder Sie können natürlich auf Französisch, trois agneaux pour le temple d'Inanna lesen. Es ist in jeder Sprache der Welt lesbar, weil keine Grammatikelemente da sind. 100 Jahre später, etwa 100 Jahre später, sehen wir dann, dass erste Grammatikelemente aufkommen und dann sehen wir, das ist sumerisch. Sehr wahrscheinlich sumerisch. Das heißt, wir nehmen an, die Sumerer haben diese Schrift erfunden. Und am Anfang des dritten Jahrtausends dann irgendwann werden auch andere Texte geschrieben, nicht nur solche sehr einfachen Texte. Und diese Texte sagen uns dann viel über das Weltbild der Sumerer. Auch schon erste Heiltexte, Rezepte und so etwas. Beschwörungen für Schlangen- und Skorpionstiche tauchen sehr früh auf. Beischriften auf Reliefs. Und dann eben in Massenwirtschaftsurkunden, denn die Schrift ist für Wirtschaftstransaktionen, Aufzeichnung von Wirtschaftstransaktionen zuerst einmal erfunden worden, entdeckt worden. In dieser Zeit sind aber schon viele akkadisch sprechende, semitisch-stämmige Menschen in dieses Mesopotamien, das Land zwischen den beiden Flüssen Euphrat und Tigris, eingewandert. Spätestens ab dem zweiten Jahrtausend wird Sumerisch zunehmend zu einer nicht mehr wirklich gesprochenen Sprache, sondern zur Sprache der Götter, zur Sprache der Gelehrsamkeit. Götter spricht man in Sumerisch an. Dann haben wir die Überlieferung in Akkadisch in großer Weise. Und dann ist das Akkadische, das das zweite Jahrtausend vor Christus beherrscht, also die Lingua Franca, die Sprache, die jeder spricht im zweiten Jahrtausend vor Christus, ist Akkadisch. Das geht so weit, dass wenn der hethitische König, der hethitisch spricht, sich mit dem Pharao in Ägypten, der natürlich zu der Zeit Neuägyptisch, also Neu-Altägyptisch spricht, wenn die sich unterhalten wollen, schreiben sie sich auf Akkadisch. Ja, so wie heute sich vielleicht ein italienischer und ein bulgarischer Ministerpräsident eben auf Englisch unterhalten würden. Ja? Und das wird abgelöst im ersten Jahrtausend vom Aramäischen, also der westsemitischen Sprache, die dann das erste Jahrtausend beherrscht. Und wir sehen dann, dass spätestens ab dem 5. Jahrhundert vor Christus die Leute als Muttersprache Aramäisch sprechen und selbst Akkadisch für sie schon eine Fremdsprache ist und dann Sumerisch noch umso mehr. Und das Aramäische beherrscht dann den Vorderen Orient. Es ist die Sprache, in der die Perser ihr Reich regieren. Es ist die Sprache von Jesus von Nazareth. Und es ist eine der einflussreichsten und am längsten lebenden Sprachen überhaupt, wird heute noch gesprochen. Ja, also das sind die vorherrschenden Sprachen, die wir haben. Und Aramäisch wird dann vor allen Dingen in Buchstabenschrift und eben nicht mehr in Keilschrift und nicht mehr auf Ton, sondern vor allem eben auf Pergament und Papyrus geschrieben. Es gibt einen interessanten Text aus dem 7. Jahrhundert, wo der assyrische König Assurbanipal einen seiner Untergebenen, man muss schon sagen, anblafft, dass er sagt, warum schreibst du mal auf Aramäisch? Wenn du mir schreibst, dann machst du das in Keilschrift und auf Akkadisch. Ja, also da sehen wir noch diese, was wirklich gesprochen wurde im Reich, im assyrischen, späten assyrischen Reich, nämlich Aramäisch.
Ja, ich habe noch eine Frage zu den Autoren. Wer schreibt eigentlich die Texte? Also sind das alles Berufsschreiber, sind das oder sind das Alltagsleute, sind das Männer, sind das Frauen, zum Adel, einfache Leute?
Das ist auch eine gute Frage. Das hängt auch ein bisschen mit der Zeit zusammen. Wir haben natürlich im dritten Jahrtausend vor Christus bei den Sumerern haben wir die Schule. Das ist eine wirkliche Erfindung von, man lernt schreiben in einer Schule professionell. Es gibt massenweise diese Unterrichtstexte, wo die anfangen, wenn Tutati heißen die, das sind die ersten Zeichen, die lernen, Tutati, ABC, ne? Tutati. Und die können dann irgendwie zu Schreibern werden, die Rechtstexte schreiben können, Wirtschaftstexte, aber die natürlich auch rechnen können müssen. Die müssen alles erledigen. Die müssen auch eine Silogröße berechnen. Wenn man sagt, ich habe so und so viele Tonnen Getreide, wie groß muss mein Silo sein? Dann muss der Schreiber das ausrechnen und die Silogröße planen, so die dann gebaut werden muss. Also das sind, ja, wie soll ich das sagen, schon erste kleine Gelehrte. Das mit dem Übergang ins Akkadische ist das erst tatsächlich, gibt es zwar schon professionelle Schreiber, aber da können sehr viele Leute schreiben. Vielleicht ist diese Phase zwischen 1900 und 1600 vor Christus die Phase, wo am meisten Leute Keilschrift lesen und schreiben können, zumindest teilweise, vielleicht nur ihren Namen. In dieser Zeit haben wir auf Prozessionen an Wagen zum Beispiel Keilschriftaufschriften drauf. Das heißt, die Leute müssen das gelesen haben, sonst bringt es ja nichts, da irgendwelche Keilschrift drauf zu malen. Also da müssen Leute, also ein großer Teil der Bevölkerung, wir schätzen an die 10%, konnten damals zumindest partiell lesen. Und dann professionalisiert sich das so. Ab 1500, 1400 vor Christus sehen wir ausgebildete Schreiberberufe, verschiedene. Wir haben den schon genannten Archipo und Maschmascho, die Beschwörer. Wir haben den Assu, den Arzt. Wir haben den Baru, den Opferschauer, der also Opfermaterie, die Zukunft herauslesen kann. Wir haben den Kalu, den Klagesänger, der die sumerischen Hymnen an die Götter singen kann. Ab dem ersten Jahrtausend finden wir dann einen Schreiber von Enuma Anuenle, so heißt diese astrologische Omen-Serie. Das heißt, das ist ein Astrologe, das sind also Fachleute, die sich sozusagen ausdifferenzieren. Und dann kommen auch sowas wie, was ich vorhin schon erzählt habe, so Familientraditionen, das Wissen differenziert sich aus. Es gibt viele hermeneutische Schichten von Auslegung von Texten. Und es sind wichtige, wichtige Leute, die, also die größten Gelehrten ihrer Zeit, die tatsächlich auch den Traditionsstrom beeinflussen dürfen, die also tatsächlich neue Texte schreiben und sie in den Traditionsstrom reinbringen. Wir haben einen Beleg aus dem 11. Jahrhundert, wo ein berühmter Schreiber in Babylon Bosippa zwei neue Textserien erschuf. Wir haben darüber einen Metatext, der uns das schilderte. Er war praktisch der Hauptgelehrte seiner Zeit und er hat das nach neuen Prinzipien, sagt uns sogar wie, er hat das nach, von Kopf nach Fuß angeordnet, die Symptome von der Diagnostik, aber auch von Physiognomie, also dem Ablesen des Schicksals eines Menschen anhand seines Äußeren. Und dieser Mensch war hochgelehrt, kam aus einer berühmten Familie, einer seiner Vorfahren war schon, also das muss 650 Jahre früher gewesen sein, 700 Jahre früher, war der Gelehrte von dem berühmten König Hammurabi. Also man sieht, er steht in einer großen Tradition. Und wir finden ab dieser Zeit immer mehr Texte, die auch diese Anonymität, die wir so sehen, an diesen Texten aufzulösen versuchen. Also wir haben dann einen Katalog von Texten, Autoren, da wird dann gesagt, der und der Text ist von dem und dem, der und der Text ist von dem und dem. Soweit man das sagen kann, ist da auch auf jeden Fall ein Fundamentum in Re drin, da ist ein Fünkchen Wahrheit drin. Also das ist nicht ganz völlig sich ausgedacht. Ja, also wir wissen heute eine Menge über die Schreiber, viel mehr als wir vor 50 Jahren wussten. Und heute können wir also die Geburt der Gelehrsamkeit auch tatsächlich nachzeichnen.
Sind da auch Frauen bei oder sind das alles Männer? Oder wissen wir es? Also ich meine, kann da sein, dass wir es nicht wissen. Aber
das allermeiste waren Männer. Das ist eine durchaus durch und durch patriarchale Gesellschaft. Aber, und jetzt kommt's, natürlich, wie Könige so sind, auf wen verlassen sich Könige? Nun vor allen Dingen auf die eigene Familie. Und dabei nicht nur auf die Söhne, sondern die sind immer ein bisschen gefährlich, die Söhne. Ne? Die wollen immer irgendwann den Posten des Vaters haben. Aber Töchter sind viel verlässlicher. Und so haben schon die Könige im späten 3. Jahrtausend haben ihre Töchter an wichtige Orte geschickt, damit sie dort die Tempelwirtschaft unter sich haben. Sie waren praktisch in diesem Ort Kleinkönigin, die völlig frei agiert haben und den gesamten Ort und seine Menschen kontrolliert haben. Und eine dieser Frauen, dies ist die Tochter des Königs Sargon von Akkad, dem berühmten Sargon von Akkad, dem ersten König, der Mesopotamien geeint hat und an der Herrschaft. Die war eben Hohepriesterin des Mondgottes Sin oder Nanna in der Zeit in Ur, der berühmten Stadt Ur in Chaldea. Kennt man so ein bisschen aus der Bibel noch. Das war so um 2300 vor Christus. Und auf diese Enchiridiona gehen mehrere literarische Hymnen und Texte zurück, die eben von ihr stammen sollen. Nun, wie immer gibt es dann irgendwie Leute, die sagen, ja, das hat sie gar nicht selbst geschrieben, das haben Männer, andere Leute irgendwie geschrieben, sie ist nur sozusagen die große Autorin, weil sie eben die Chefin war. Aber das ist natürlich ein schwieriges Argument. Ne? Und damit kann man auch Shakespeare und selbst Goethe irgendwie sagen, das haben die alles gar nicht selbst geschrieben, da standen andere Leute dahinter. Ne? Und das ist eben eigentlich falsch. Wir wissen, dass das unrealistisch ist. Und so ist jedenfalls Enchiridiona um 2300 vor Christus die erste bekannte Autorin der Weltgeschichte, die wir mit Namen kennen. Aber wieder ganz klar, das waren Mitglieder der königlichen Familie, herausragende Persönlichkeiten. Die normale Frau von der Straße wurde nicht Gelehrte und schrieb auch nicht solche Texte.
Sie hatten am Anfang auch gesagt, dass Sie vor allem, also zumindest zu Beginn, auf Basis von Fotos auch viel gearbeitet haben. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch die Entwicklung ein bisschen weitergegangen ist. Oder was ist denn da heute der Standard zu den tatsächlichen Materialien? Wie dokumentiert man sie? Wie geht man daran? Nimmt man sie tatsächlich noch selbst in die Hand oder hat man 3D-Scans? Oder?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also das Foto ist für uns immer noch absolut maßgeblich. Es gibt mehrere Repositorien im Internet, zum Beispiel in München oder in Vereinigten Staaten, wo viele Tontafeln mit Foto oder auch schon mit Umschriften versehen sind, sodass man direkt die Tafel sich anschauen kann. Als ich jünger war und noch promoviert habe, musste man dafür praktisch noch ins Museum gehen, die Originaltafel bestellen, sich angucken. Man durfte dann irgendwann mal Digitalfotos machen, aber nur für den privaten Gebrauch, durfte die nicht publizieren.
Wir haben jetzt noch wirklich viele Fragen an Sie, aber leider ist unsere Zeit rum und wir müssen das Gespräch beenden. Herr Hesel, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns in die wundervolle Welt des Alten Orients eingeführt haben. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es geht bei uns weiter in 2 Wochen, wie immer am Freitag um 12 Uhr. Folgen Sie unserem Instagram-Kanal, um auf dem aktuellen zu bleiben, @Marburger Zentrum Antike Welt.